erklärte Tyrion ein wenig zu laut. Lady in Leonette neben ihm lachte, und Sir Garlan beugte sich vor und sagte, »Eine kühne Tat, die nicht besungen wird, ist deshalb nicht weniger kühn.«
»Der dunkle Lord rief zu den Fahnen, um ihn herum sammelten sich feige Hasen, Gieren nach Blut gingen sie an Bord
und schlugen dem armen Tyrion ab die Nase«, beendete Tyrion den Vers. Lady Leonette kicherte. »Vielleicht solltet ihr Sänger werden, Milord. Ihr reimt genauso gut wie dieser Galion.« »Nein, Milady«, widersprach Sir Garlan, »Milord Lannister wurde für große Taten geboren, nicht um darüber zu singen. Wären seine Kette und sein Seefeuer nicht gewesen, hätte der Feind den Fluss überqueren können, und hätten Tyrions Wildlinge nicht die meisten von Lord Stannis Kundschaftern getötet, hätten wir ihn niemals überraschen können.« Tyrion empfand eine absurde Dankbarkeit für diese Worte, die dazu beitrugen, ihn zu beschwichtigen, derweil Galion endlose Verse über die Kühnheit des Knabenkönigs und seiner Mutter, der goldenen Königin, zum Besten gab. »Das hat sie überhaupt nicht getan«, stieß Sansa plötzlich hervor. »Glaubt nie, was ihr in einem Lied hört, Milady.« Tyrion rief einen Diener herbei und ließ ihre Kelche neu mit Wein füllen. Bald war draußen vor den Fenstern endgültig die Nacht hereingebrochen, und noch immer sang Galion. Sein Lied hatte 77 Strophen, obwohl es eigentlich mehr als 1000 zu sein schien. Eine für jeden Gast in der Halle. Die letzten 20 konnte Tyrion nur mit Hilfe des Weins ertragen, sonst hätte er sich vermutlich Pilze in die Ohren gestopft. Als sich der Sänger endlich verneigte, waren einige Gäste betrunken genug, um unbeabsichtigt selbst als Anlass zur Belustigung zu dienen. Großmeister Pucelle schlief ein, während Tänzer von den Summer Isles in Roben aus hellen Federn und rauchgrauer Seide sich wild im Kreis drehten. Elchmedaillons mit reifem blauem Käse wurden aufgetragen, als einer von Lord Rowans Rittern einem Dornischen den Dolch in den Leib bohrte. Die Goldröcke zerrten beide nach draußen, den einen, damit er in einer Zelle verrotten sollte, den anderen, damit Maester Balabar ihn wieder zusammenflicken möge. Tyrion spielte mit seiner Sülze, die mit Zimt, Nelken, Zucker und Mandelmilch gewürzt war, als König Joffrey plötzlich aufsprang.
»Holt meine königlichen Turnierkämpfer herein!«
rief er lallend und klatschte in die Hände. »Mein Neffe ist noch betrunkener als ich«, dachte Tyrion, derweil die Goldröcke die großen Türen am Ende der Halle öffneten. Von seinem Platz aus konnte er lediglich die Spitzen zweier gestreifter Lanzen erkennen, als zwei Reiter Seite an Seite hereinritten. Eine Woge des Gelächters folgte ihnen den Gang entlang. »Sie müssen auf Ponys sitzen«, überlegte er, bis sie endlich in sein Gesichtsfeld kamen. Die Turnierkämpfer waren Zwerge. Einer saß auf einem hässlichen grauen Hund mit langen Beinen und gewaltigen Kiefern, der andere ritt auf einer riesigen, gesprenkelten Sau. Die bemalten Holzrüstungen klapperten und klackten, während die kleinen Ritter in ihren Sätteln auf- und abwippten. Ihre Schilde waren größer als sie selbst, und sie kämpften beim Reiten mannhaft mit ihren Lanzen, die hierhin und dorthin schwankten und allseits große Heiterkeit hervorriefen. Ein Ritter war in Gold gerüstet und hatte einen schwarzen Hirsch auf den Schild gemalt, der andere trug grau und weiß und führte ein Wolfswappen. Ihre Reittiere trugen ähnlich gestaltete Schabracken. Tyrion blickte in die lachenden Gesichter auf dem Podest. Joffrey war rot und außer Atem, Tommen johlte und hüpfte auf seinem Stuhl herum, Cersei kicherte höflich und selbst Lord Tywin wirkte milde belustigt. Alle am hohen Tisch lächelten, ausgenommen Sansa Stark. Dafür hätte er sie lieben mögen, doch um der Wahrheit die Ehre zu geben, war der Blick des Stark-Mädchens in solche Ferne gerichtet, dass sie die lächerlichen Ritter überhaupt nicht zu bemerken schien. »Den Zwergen kann man keinen Vorwurf machen«, entschied Tyrion. »Wenn sie mit ihrer Vorstellung fertig sind, werde ich mich bei ihnen mit einem fetten Beutel Silber bedanken, und morgen werde ich herausfinden, wer sich diese kleine Zerstreuung ausgedacht hat und ihm meine Dankbarkeit auf andere Weise erweisen. Als die Zwerge vor dem Podest anhielten, um den König zu grüßen, ließ der Wolfsritter seinen Schild fallen. Während er sich vorbeugte und ihn wieder aufheben wollte, verlor der Hirschritter die Kontrolle über seine schwere Lanze und schlug sie ihm quer über den Rücken. Der Wolfsritter fiel vom Schwein, seine Lanze kippte um und traf den Gegner am Kopf. Beide wälzten sich in einem Gewirr aus Armen und Beinen auf dem Boden. Als sie sich erhoben, versuchten beide auf den Hund zu steigen. Großes Geschrei und Gedränge folgte. Endlich saßen beide wieder im Sattel, allerdings jeder auf dem Reittier des anderen, mit dem falschen Schild und verkehrt herum. Es dauerte eine Weile, bis das berichtigt war, doch am Ende preschten sie zu den gegenüberliegenden Seiten des Saals und wendeten dort zum Tjost. Die Lords und Ladies lachten und lärmten, die kleinen Männer krachten scheppernd und dröhnend aufeinander, und die Lanze des Wolfsritters traf den Helm des Hirschen und riss ihm den Kopf glatt vom Rumpf. Er wirbelte blutspritzend durch die Luft und landete in Lord Giles Schoß. Der enthauptete Zwerg taumelte zwischen den Tischen herum und fuchtelte wild mit den Armen. Hunde bellten, Frauen kreischten, und Mondbub machte eine große